Es geht nicht nur darum, was am Schreibtisch zu machen, es geht darum, was politisch zu verändern. Und worum es heute geht, ist Schreibtischaktivismus. Das ist für mich all das, was man politisch irgendwie vom Schreibtisch aus machen kann. Also Laptop auf geht's. Damit wir ein bisschen verstehen, was wir eigentlich tun, müssen wir kurz in die politische Arena reingucken. Da gibt's häufig dann auch den Aktivismus. Das ist meistens irgendwelche Demos, Blockaden, tralala, Leute, die auf die Straße gehen. Wir haben den Slacktivism. Das ist meistens das, was ich finde, wenn ich Schreibtischaktivismus google. Im Prinzip alles, was man mit dem Daumen vom Handy machen kann. Petition unterschreiben, Beitrags liken, Beitrags teilen, solche Geschichten. Und wir kümmern uns heute um den Teil des Machens. Wir sind dabei nicht irgendwie alleine am Schreibtisch, sondern es ist alles immer so ein großes Gefüge. Wir haben Parteien, Vereine, Bürgerinitiativen, die haben irgendeine Idee, im besten Fall auch eine, die wir gut finden, und da kann man sich auch dran heften. Und Schreibtischaktivismus ist kein Ersatz, sondern das ist einfach ein zusätzlicher Baustein, den wir nutzen können, um diesen Leuten beim Durchsetzen unserer Interessen zu helfen. Es gibt da noch ein paar andere Sachen, Nichtregierungsorganisationen, öffentliche Anhörungen von irgendwelchen Kommunen, Versuchslabore von Kommunen, man kann sich zur Wahl stellen lassen. Wir kümmern uns heute hauptsächlich um das, was mache ich eigentlich mit meinem Laptop. Und dabei geht es mir hauptsächlich um eine einzige Sache, und das ist einfach machen. Und ich stelle euch direkt das erste Projekt vor, was einfach mal machen ist. Leerstand des Monats. Ich wohne in Gießen, das ist in Hessen, so nördlich von Frankfurt, so Mitte Deutschland. Und wir haben ein bisschen Leerstand. Und da gab es eine Aktion, das hat im Januar angefangen, das war dieser Instagram-Post. Ist ein Bild von einem Haus. Ist ein bisschen öde. Ich bin jetzt kein Social-Media-Mensch, aber ich weiß, niemand liest sich diesen Text da durch. Also hatte ich drei Optionen. Entweder ich sage, ich finde Leerstand ein wichtiges Thema, sollte man mal öffentlich machen. Ich ignoriere das Ganze, sage, ich meckere darüber, wie unfähig sind die denn bitte, dass das so ein schlechter Post ist. Oder ich mache das einfach selber. Ich habe mich bei denen gemeldet, habe gesagt, ey, pass mal auf, ist ein netter Post, nette Idee. Ich erkläre gleich, worum es geht. Und ich habe denen einfach dieses Bild erstellt als Vorlage, ne, Open-Source-Konferenz in Inkscape. Und die waren begeistert, haben gesagt, mega gut, sieht direkt viel besser aus. Kann man teilen, funktioniert wunderbar. Worum es bei Leerstand des Monats geht, ist, wir haben in Gießen Leerstand. Und eigentlich ist das immer so ein politisches Thema, was so von einer Gruppe bespielt wird. Und wir zeigen einfach jeden Monat über einen anderen Instagram-Account, die fragen wir an und sagen, hey, ihr seid eine offene Werkstatt, ihr seid der Asta, ihr seid irgendeine Fachschaft oder so. Habt ihr Bock, einen Leerstand in Gießen zu porträtieren? Wir machen euch den Post fertig, ihr müsst nur auf Annehmen klicken. Die andere Sache ist, also wir zeigen, dass es überparteilichen Interesse dafür gibt. Wir machen das monatlich und wir zeigen eine Lösung auf. Und im Zuge dessen schreiben wir auch vorher die Eigentümer an. Das war in diesem Jahr meistens die Uni selber. Und die gibt uns dann Antworten auf Fragen wie, seit wann steht das wirklich leer, das Gebäude? Warum steht das leer? Kann man da nicht was machen? Das ist eine reine Social-Media-Aktion und es ist wirklich nur dafür da, Aufmerksamkeit für dieses Thema zu generieren. Allerdings, man kann auch sehr viel vom Schreibtisch machen. Also wer irgendwie Design kann, wer irgendwie Inkscape kann, wer Canva kann, ihr könnt das nutzen als Eintrittstor. Und wenn ihr eine Initiative habt, die was macht, was ihr unterstützenswert findet und ihr findet, das sieht nicht gut aus und ihr könnt Design, meldet euch bei denen. Ne, die sind dankbar, dass sich mehr Leute melden, dass sie da Unterstützung bekommen, dass ihr einfach ankommt und sagt, hey, ich habe da mal was gebaut, hier ist eine Vorlage. Könnt ihr euch auch die nächsten Posts zusammenklicken, da braucht ihr mich gar nicht für. Wir sind eine Gruppe an drei Leuten, die das jetzt momentan machen. Und wir haben jetzt August. Bis jetzt, das ist mehr so ein Aufmerksamkeitsmedienprojekt, war die Resonanz okay. Wir hatten ein bisschen Glück, uns hat man lange Zeit nicht so richtig wahrgenommen. Dann hatten wir eine Hausbesetzung von einem Unigebäude. Da wurden wir das erste Mal auch erwähnt. Och, da waren die dann im Leerstand des Monats Juli. Das dachten wir uns, okay, cool, kommt ja langsam an. Und dann haben wir gesagt, gut, wir streuen ja diese Nachricht über diverse Instagram-Kanäle in Gießen. Das sind ja studentische Sachen, politische Sachen. Und dann haben wir einfach gesagt, gut, dann nehmen wir halt die Aktivisten selber mit dazu. Die packen das auf ihren Instagram-Account. Und so kriegen wir halt unsere Nachricht so, hey, in Gießen gibt es eine ganze Menge Leerstände, kriegen wir halt raus. Im nächsten Monat planen wir übrigens den Einzelhandel noch dazu zu bekommen. Da haben wir auch Kontakt hin. Und ich glaube, wenn wir die bekommen, dann streut sich die Nachricht noch weiter. Und ganz viel davon ist halt über persönliche Kontakte und einfach Post basteln, die man teilen kann, wo man keine blöden Texte lesen muss, sondern einfach sieht, ah, ist vielleicht doch ein Problem. Ja, eine andere Sache, immer noch bei Leerstand des Monats, ist, wie wissen wir eigentlich, was leer steht? Und es gibt dankenswerterweise, ich glaube von einem Student aus Marburg, den Leerstandsmelder. Der existiert, ich weiß nicht, seit 5 Jahren oder so und irgendwann hat den mal jemand entdeckt. Und da tragen wir einfach fleißig unsere Leerstände ein. Wir bespielen diese Plattform. Das Ganze gibt es auch nicht nur für Gießen, das gibt es überall in jeder Stadt. Da kann man einfach irgendwie einen Leerstand melden, anfangen zu dokumentieren. Und das ist eine Sache, wir verweisen da mittlerweile drauf. Wir sagen, wir vertrauen dem, dass wir da alles gut eingetragen haben. Wenn ihr wissen wollt, wo in Gießen was leer steht oder in anderen Städten, geht einfach auf leerstandsmelder.de. Und wenn ihr noch einen findet, tragt den doch einfach auch direkt mal ein. Wenn das die Stadt nicht macht, müssen wir es halt selber machen. Das Schöne an der Sache ist, und da kommen wir wieder zurück zum Schreibtisch, das ist ein IT-Projekt. Das gibt es auf GitLab. Das kann man selber hosten. Da kann man mitmachen. Ne? Talk is cheap, send patches. Wenn da irgendwas nicht klappt, einfach beteiligen. Man kann sich auch, und da haben wir noch ein paar Ideen für, man kann dieses Konzept von Sammeln, diese ganze Infrastruktur, kann ich ja auch ummünzen auf meine Sache. Nicht jede Stadt hat ja ein Problem mit Leerstand, aber vielleicht gibt es ja was anderes, was man mal erfassen müsste. Ich weiß nicht, irgendwelche Sperrmüllablagerungen oder so. Da gibt es ja 1000 tolle Ideen und da ist ein erster Baustein. Das ist eine Social-Media-Aktion, Leerstand des Monats. Und wir haben uns dann gedacht, okay, was können wir denn sonst noch so machen? Da müssen wir ein bisschen mehr tun. Im letzten Jahr hat unser Bundesland Hessen ein neues Gesetz veröffentlicht. Das Gesetz gegen den spekulativen Leerstand von Wohnraum. Und wir wussten nicht so richtig, was da drin steht und was wir damit machen sollen. Also haben wir uns einfach mal damit befasst und haben gesehen, hey, im Leerstandsgesetz, das sieht vor, dass Kommunen mit angespanntem Wohnungsmarkt eine Leerstandssatzung erlassen können. Da steht nicht drin, wer diese Satzung schreiben muss. Und unsere Idee ist, wenn wir jetzt ein Jahr durch haben und jeden Monat so einen Leerstand porträtiert haben, über diverse Gießen-Organisationen hinweg, dann gehen wir einfach mal zum OB und sagen so, hey, wir haben da mal was zusammengeschrieben. Und meine persönliche Überzeugung ist, das muss nicht wasserdicht sein, aber es muss ernst zu nehmen sein. Und wenn wir eben die ganze Aktion schon im Hintergrund haben und dann gehen wir da ins Rathaus und sagen, hey, guckt euch das mal bitte an. Meine persönliche Überzeugung ist, wir sind dann schon ein paar Schritte näher daran, Leerstand aktiv zu bekämpfen in unseren Kommunen, als wenn wir sagen, ja, warten wir halt bis zur nächsten Kommunalwahl, wählen wir halt wen anders. Ne, kann man ein bisschen drücken, kann man einfach mal machen, einfach mal was zusammenschreiben und mal gucken, wie weit man kommt. Weil wir auch keine Ahnung hatten, was in diesem Leerstandsgesetz ist, und da rede ich gleich noch kurz über Wikipedia, ich habe mich an einem Samstag hingesetzt, mal ein bisschen recherchiert und rausgekommen ist dieser Wikipedia-Artikel. Ich fand es tatsächlich eine sehr lehrreiche Sache, sich das einfach mal anzugucken. Auch hier, Wikipedia ist meiner Meinung nach genial für Themen, die halt weit verbreitet sind. Weil jetzt können wir einfach sagen, hier, du weißt nicht, was es ist. Du bist in der Stadt, in der Kommune. Du hast da vielleicht so ein paar Vorbehalte, so ein paar Bedenken. Guck einfach mal auf Wikipedia. Da steht alles mit Kritik und dafür und da wieder. Und eine Sache, die ich gefunden habe, die ich aus Schreibtischaktivismus-Sicht sehr, sehr interessant finde, ist die Zweckentfremdung in Berlin. In Berlin gibt es ein Zweckentfremdungsverbotsgesetz. Und da steht drin, dass für alle Wohnungen, die zweckentfremdet werden, also Wohnungen zu Airbnb, zu Ferienwohnungen, die brauchen eine Registriernummer und beim Anbieten muss die gut sichtbar angegeben sein. Es gibt ein kleines Problem in diesem Prozess. Jeder bekommt sofort eine Registriernummer. Da wird nicht geprüft, geprüft wird hinterher. Das hat der Rechnungshof in Berlin moniert. Der hat gesagt, ja, muss man ein bisschen hinterher sein. Und da gab es ein Verfahren. Man hat nämlich gesagt, gut, als Behörde in Berlin, Wir scrapen einfach mal so die ganzen großen Anbieter und vergleichen dann Registriernummer mit, dürfen die das und funktioniert das, ob die wirklich ihre Ferienwohnung da haben dürfen. Das hat die Stadt dann eingestellt. Ich habe am Anfang gedacht, so voll blöd. Die haben das eingestellt, weil es eine neue EU-Verordnung gibt. Die sagt, dass die großen Anbieterplattformen, weiß nicht, Booking.com, Airbnb, was auch immer, müssen einen Bericht geben an die BNetzA, die Bundesnetzagentur. Und dann kann sich Berlin diese Liste holen. Das Verfahren geht los im nächsten Monat. Und da soll zum Beispiel drinstehen für eine spezielle Adresse, eine spezielle Wohnung, wie häufig wird die genutzt, wie häufig wird die ausgeliehen und so weiter, ne? Nutzungsdaten. Dass man sehen kann, ist das als Ferienwohnung genutzt oder macht das wirklich immer privat und sagt, ich vermiete das einfach mal, weil ich gerade im Urlaub bin. Um gegen Wohnraumverknappung vorzugehen, ist das eben eine Option. Und was ich mir gedacht habe, wenn das mit den EU-Daten nicht klappen sollte, ne, Behörden haben da immer so komische Wege, man kann ja auch Ferienwohnungen melden, da hat das Land Berlin schon einen Weg. Das Problem ist nur, es ist immer sehr leicht zu sagen, ja, da vorne ist eine Ferienwohnung und die ist bestimmt, also das ganze Jahr sind immer Leute da, da muss man jemand was dagegen tun. Aus Behördensicht ist das gar nicht mal so relevant, dass da eine Ferienwohnung ist, sondern wer die vermietet. Das heißt, man muss eigentlich an die Leute kommen, die dahinter sind. Und da dachte ich mir, anstatt so ein Portal zu haben, wo man einfach nur sagt, diese Adresse ist eine Ferienwohnung, man könnte ja, wenn das jetzt kommt, so ein Portal machen, wo man über längeren Zeitraum sowas dokumentieren kann, wo man ein bisschen mit OSINT, also Open Source Intelligence, arbeitet, mal die Leute, die Accounts, wenn zum Beispiel dieselbe Wohnung über mehrere Accounts immer wieder auftaucht, die einfach mal sammelt, vielleicht welche GmbH dahinter steckt und das als PDF mal da einreicht. Ne, das wäre doch so eine Idee. Und wenn man sich fragt, wo kriegt man denn diese Daten her? Das Schöne ist, überall da, wo Geld gemacht wird, wird Geld gemacht. Es gibt eine Plattform, die heißt RROI, also R aus Airbnb und ROI für Return on Investment. Das rechts ist Berlin. Das sind Ferienwohnungen in Berlin, die auf Airbnb angeboten werden. Die Daten kann man ja mal einfach anzapfen und mal so gucken, so, wer vermietet denn diese Wohnung und wo tauchen die wieder auf? Und das kann man ja wieder nutzen, um das. Nur so eine Idee, ne, was man vom Schreibtisch aus machen kann. Mein Punkt ist, wen das interessiert, wer aus Berlin kommt, setzt euch da einfach mal dran. Wikipedia. Ich habe es gerade eben schon gesagt. Im Zuge von Leerstand des Monats haben wir uns das Leerstandsgesetz mal ein bisschen genauer angeschaut. Bisschen recherchiert. Und einen Moment. Genau. Warum ich Wikipedia so toll finde, ist, da oben rechts, neben dem Lesen-Knopf, ist ein Bearbeiten-Knopf. Das können wir einfach alle machen. Man braucht keinen Account. Und ich habe das wirklich zu schätzen gelernt. Ich mache das nicht viel, aber immer mal wieder fällt mir irgendwas auf. Ah, da fehlt eine Quelle. Ah, da fehlt hier was. Da ist was falsch formuliert. Machst du einfach mal so nebenbei, ne? Kannst du mal mit reinhauen. Das Schöne an Wikipedia ist dann nämlich auch, die meisten großen Plattformen sind ja zu faul, um selber zu recherchieren. Das heißt, die verweisen einfach auf Wikipedia. Das heißt, wenn ihr ein Thema habt und ihr sagt, das ist ja kommunal interessant, aber da gibt es so einen höheren Schirm irgendwie oben drüber, schreibt einfach mal einen Wikipedia-Artikel. Weil das kommt dann bestimmt, weiß nicht, in GPT-6 oder so kommt das mit rein als Info. Also da kann man ein bisschen was bewegen. Wir haben in einer Gruppendiskussion über die Verpackungssteuer geredet. Und wer das nicht kennt, da geht es um hier so Pappbecher, die bei Cafés, Pizzabuden und so weiter ausgegeben werden. Da geht es um die Pommeskartons. Und die Idee ist, es ist so viel Müll in der Stadt mit diesen voluminösen Verpackungen, dass es einfach die Stadt zumüllt. Und da haben wir in der Gruppe debattiert, ja, brauche ich nochmal ein Gießen, Vorbild Tübingen und was genau und wie konnte mir jemand sagen? Also habe ich einfach mal recherchiert und habe einen Wikipedia-Artikel geschrieben. Und interessant daran ist, ich habe das dann Leuten gezeigt und die meinten so, ja, das ist halt immer ein bisschen komisch, weil dann hast du den Einzelhandel oder die Gastro und die mag das irgendwie nicht und wie kann man das machen? Dann lies es dir durch. Es sind 7 Minuten, steht unten drin, was die Stadt Tübingen noch für Förderprogramme gehabt hat, welche rechtlichen Hürden die überstiegen haben und die jetzt einfach nicht mehr da sind, man einfach anfangen kann. Und die Satzung als Vorlage ist bestimmt auch noch irgendwo verlinkt. Also Meiner Meinung nach ist Wikipedia ein unglaublich leichtes Werkzeug, von zu Hause aus einfach mal die Infos zu sammeln. Weil was ich festgestellt habe, wenn man mit Leuten redet, gerade mit politischen Akteuren, und die sind noch nicht so ganz auf deiner Seite. In manchen Fällen brauchen die einfach diesen Stups oder brauchen eine verlässliche Quelle, und das ist meiner Meinung nach Wikipedia. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Wikipedia genießt zumindest ein sehr, sehr hohes Vertrauen als, ich weiß nicht, Slayer69-Blog, whatever. Das kommt nicht so gut. Wer kennt diesen Menschen? Okay, sind doch ein paar hier. Das ist Louis Rossmann. Der ist Right-to-Repair-Aktivist aus den USA. Der hat 20 Jahre lang Videos gemacht, wie man MacBooks wieder zusammenlötet und diesen ganzen kleinen Elektronikkram, von dem ich keine Ahnung habe. Und er hat sich zunehmend darüber beschwert und ist zunehmend diese Richtung rein mit, ja, wir brauchen Right to Repair. Wir müssen mal an die Leute ran, die da was entscheiden. Wir müssen die Gesetze mal ändern. Es kann ja nicht sein. Der hat auch ein Wiki gemacht, das Consumer Rights Wiki. Und in diesem Wiki sammeln die einfach alle Sachen, die denen so rumkommen, wo der Teppich unterm Boden weggezogen wird. Ne, beispielsweise, man hat so ein tolles neues Fahrrad, E-Bike, 3000 Euro. Gibt ein kleines Problem, das funktioniert nur mit einer App. Und die App funktioniert nur, wenn eine Verbindung zum Server hat und das Unternehmen ist pleite, der Server ist offline, also ein bisschen doof. Dann gibt es da so Fälle wie, ja, der Kühlschrank braucht Internet, aber der wird nie Werbung anzeigen. Ja, doch, hat er irgendwann gemacht, steht alles da drin. Und die Idee, und das hat er auch in mehreren Videos gesagt, ist nicht, dass sich diese Artikel jemand durchliest und da konkret irgendwie einzelne Sachen rausnimmt. Das ist auch sehr hilfreich, das ist ein Nebenprodukt. Aber worum es primär geht, ist, wenn er oder irgendjemand anders vor Leuten sitzt, die irgendwelche neuen Gesetze verabschieden, und dann da sitzt da irgendein Lobbyist und sagt dann, ja, das ist alles gar nicht so schlimm, Right to Repair brauchen wir gar nicht, das ist komplett sinnlos, kann man einfach sagen, hier, guck doch mal da rein. Und auf der anderen Seite, die Leute, die die Gesetze ja abstimmen und entscheiden, das sind auch nur Menschen. Und die geben das wahrscheinlich an irgendeinen Intern ab und der liest das dann und sagt so, ja, fünf Artikel, sagt, ja gut, schon irgendwie okay recherchiert, ich glaube, die haben einen Punkt. Und das ist die eigentliche Idee davon, also wenn ihr noch irgendeinen Fall habt, der da noch nicht drin ist, wo irgendwie, ja, du kannst hier Lifetime, kannst du kaufen und dann wird dir der Teppich unter den Füßen weggezogen, tragt das da gerne mal ein. Die Gießener Frühlingsdemo, ja. Kleiner Themenwechsel, kleiner Sprung. Wir haben in Gießen eine kleine Tradition. Wir lieben das anscheinend im Frühjahr zu demonstrieren, wenn es noch schön kalt ist. Vielleicht weiß es noch jemand, 2024, da war ja, ich glaube, ein Jahr 23, war das Potsdam-AfD-Treffen, Riesendemo, Riesenwelle, einmal durch ganz Deutschland geschwappt. Da waren wir. Ein Jahr später, die CDU stimmt mit der AfD irgendwas zusammen ab, zack, gibt es wieder eine neue Welle durch das Land, haben wir auch eine Demo. 2026, wir haben Kommunalwahl in Hessen. Und wir merken langsam, man sieht das da oben, gegen Rechtsstrahl und Sozialverfall, dass unser Sozialsystem ein bisschen, nennen wir es mal, konsolidiert wird. Da haben wir was gegen. Wir haben den 14. März gewählt, das ist ein Samstag, weil das ein Tag vor der Kommunalwahl ist. Und vielleicht fällt das schon jemandem auf, das rechte Plakat aus diesem Jahr ist deutlich bunter. Wir haben uns darauf festgestellt, wir haben festgestellt, naja gut, ist ja Wahlkampf, alle Welt hat irgendwie Plakate in der Stadt verteilt. Wir wollen uns davon abheben. Und ich war im Frühjahr noch sehr auf diesem Design-Trip. Ihr habt ja gerade Leerstand des Monats gesehen. Ich habe ja gesagt, ja, Presse mache ich, ja klar, Marketing mache ich auch. Ja, Design mache ich auch. War vielleicht ein bisschen viel. Ich habe es dann abgegeben. Glücklicherweise haben wir jemanden gefunden. Der studiert tatsächlich Design. Und dem haben wir dann einfach nur, der wohnt gar nicht in Gießen. Haben wir angerufen, meint so, hier, hast du Interesse? Und dann, ja, finde ich mega gut. Und dann haben wir gesagt, pass mal auf, das sind unsere Vorgaben, brauchen Poster, Flyer und es muss sich abheben von Standardwahlplakaten, wenn die Dinger plötzlich im Stadtbild auftauchen. Hat er uns designt. Wir haben dem die Aufgabe rübergeschoben und der hat für uns Schreibtischaktivismus gemacht. Eine andere Sache, wer von euch hat schon mal bei so aktivistischen Aktionen mitgemacht? Ich sehe sehr bescheidene, ja, okay, ja, einige wenige. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber meine Erfahrung ist, wenn wir was organisieren, dann gibt es erstmal ein Crip-Pad, Das ist so ein endlos langes Textdokument, was irgendwo online zur Verfügung steht. Und das ist ein bisschen doof, weil da steht einfach nur Text drin. Alle können reinschreiben. Du kannst das nicht irgendwie organisieren. Und wenn du sagst, das ist aber Presse und das darf noch nicht. Und es ist unordentlich. Dieses Jahr hatten wir den Nico. Und der hat einfach gesagt, ich setze euch mal eine gottverdammte Nextcloud dahin. Hat er einfach mal gemacht. Und was uns das ermöglicht hat, war nämlich für das Design und so, für den ganzen Bums, wir haben unserem zuständigen Designer einfach einen Ordner freigegeben, haben gesagt, da lädst du es hoch, fertig. Alle anderen Sachen, die wir haben, ne, Nextcloud ist ja Dokumentenablage, packen wir da rein. Plötzlich hatten wir auch einen Kalender, dann hatten wir auch eine Webseite und dann konnten wir die verbinden. Und auf einmal ging alles viel schneller, weil dann hieß es nicht mehr, wann war das nochmal? Wollen wir das nächste Orga-Treffen? Frag mal den Marc, der weiß es. Nee, die Juliane weiß es. Sonntag? Nee, steht da drin. Und das Dritte ganz rechts, das habe ich dieses Jahr auch gelernt, es gibt da sowas, nennt sich Collectives. Das sind einfach Markdown-Textdateien und die kann man so ein bisschen sortieren. Ihr seht das, wir haben unsere Protokolle da reingeschrieben und dann sind die halt für alle in der Orga zugänglich. Und wenn jemand gesagt hat, hey, das haben wir doch irgendwie besprochen oder so, es verschwindet nicht irgendwo im CryptPad, sondern da ist es. Was ich sage ist, wir sind alle ITler. Ich glaube, wir können alle Docker Compose abmachen. Und wir können eine Nextcloud-Instanz hochschieben und dann einfach mal hinstellen und sagen so, hey, liebe Gruppe, wäre das vielleicht mal eine Idee? Das ist keine Pflicht. Es gibt auch viele Leute, die sagen, ein weiteres Tool, na, kein Bock. Aber uns hat es definitiv geholfen bei der Koordination. Also zwischen Ordnungsamt und Toiletten organisieren und die ganze Technik und was da alles so war, war das wirklich Gold wert. Das hat viel Stress rausgenommen. Ihr seht links das erste SharePick zum Treffen. Wer das nicht kennt, ein SharePick ist so ein Bild, wo alle Informationen draufstehen sollten, wo man sich das nächste Mal trifft. Wie gesagt, ich war auf so einem kleinen Design-Trip und ich habe mir da mal den Martin rausgenommen, anderer Martin, hat gesagt, hey, wollen wir das mal ein bisschen schicker machen? Zusammengesetzt, kleinen Workshop gemacht, eine Vorlage erstellt, boom, da rechts ist es. Meiner Meinung nach deutlich lesbarer, worum es geht. Und dann hatten wir diese Vorlage und können die halt immer weiter verwenden. Andere Leute, die vielleicht gar nicht dabei sein wollen auf der Straße oder tief in der Demo-Orga, können wir damit trotzdem einbinden, weil wir sagen, guck in den Kalender, guck auf das Template, änder das und dann schick uns das fertige Ding oder lad's direkt in der Cloud hoch. Die Leute sind eingebunden, die können das ganz entspannt von sich zu Hause vom Schreibtisch aus machen und wir kommen trotzdem vorwärts. Wir wechseln das Thema. Wir sind immer noch in Gießen. Wer von euch weiß, was Nextbike ist? Okay, das ist mehr als die Hälfte hier. Nextbike ist ein Fahrradverleihsystem. Da geht man hin mit dem Handy, scannt da einmal den QR-Code und dann gibt man das Fahrrad frei und dann kann man da durch die Gegend fahren. Ich habe 2019 darüber, oder ein paar Jahre später, aber von 2019 ist dieser Vortrag auf dem CCC-Kongress. Ich habe den gesehen und da ging es auch um Verkehrswendehacken, da ging es um Leihsysteme, um Fahrräder, um Scooter. Und die haben was sehr, sehr Interessantes vorgestellt. Die haben so eine Karte vorgestellt, wo man alle, in dem Fall in Berlin, Fahrten von Nextbike, von diesen Leihfahrrädern sehen kann. Mit ein bisschen extra Daten. Ich wohne in Gießen. Ich hatte häufig einen Punkt, wo ich hingefahren bin. Und zurückfahren ging nicht immer, weil das ist oben auf dem Berg, da gab es dann keine Fahrräder mehr. Ich habe mich dann gefragt, wo sind die denn eigentlich alle? Ja, das ist das Ding nochmal groß. Das ist leider ein bisschen alt. Das Gitterprojekt ist tot, ist archiviert seit 7 Jahren. Das ist Mapbox, also proprietär. Das ist vielleicht nicht ganz so toll. Ich habe mir dann gedacht, okay, weißt du was, baue ich halt selber nach. Und dann habe ich mir dieses Projekt immer geforkt. Ja, shit, funktioniert gerade nicht. Hab's auf GitHub gepackt und das Schöne hieran ist, dass es einfach nur, ich zapfe die Nextbike-API an, jede Minute sehe ich, wo Fahrräder verfügbar sind. Wenn eins an der einen Seite verschwindet und 20 Minuten später woanders auftaucht, weiß ich, das ist wahrscheinlich von A nach B gefahren. Soweit, so gut. Das ist die Technik. Mein Problem war, ich wusste nicht so ganz, was ich damit anfangen soll. Ist erstmal schön, dass ich ja weiß, wo die irgendwie sind, aber ne, was habe ich denn davon? Ich habe davon Folgendes. Das sind die Rohdaten, die ich dann anzapfe. Wir hatten in Gießen den Verkehrsversuch. Das war 2022, 2023. Da ging es viel um Fahrrad, da ging es viel um Verkehr, Straßenverkehr und all diese ganzen Reibereien, die dazwischen sind. Ich habe mit dem zuständigen Verkehrsmenschen geredet von der Stadt. Das ist der Leiter in der Verwaltung für den Bereich Verkehr. Und ich habe den mal gefragt, sag mal, können wir nicht jetzt mit den ganzen neuen Ampelanlagen so ein bisschen Open Data machen, so Daten maschinenlesbar an der öffentlichen Schnittstelle bereitstellen? Er so, was ist eine offene Schnittstelle? Und ich so, pass mal auf, kennst du Nextbike? Und dann habe ich ihm das halt erklärt. Und er so, okay, ja, verstehe. Und dann habe ich gesagt, okay, das kann man ja auch machen mit den ganzen Verkehrserfassungssachen. Also unsere Ampeln haben jetzt Kameras oder irgendwelche Erfassungssachen obendran und die können ja Verkehr erfassen. Ich persönlich fände das ja sehr toll, wenn diese Daten öffentlich zur Verfügung stehen, weil wir haben in Gießen 4 Hochschulen. Also 2 ernstzunehmende, das lassen wir mal. Und wir haben an der Technischen Hochschule Mittelhessen einen sehr starken Bauingenieursbereich. Ich vermute mal stark, die würden für echte, relevante, korrekte Verkehrsdaten, die würden Luftsprünge machen, die würden sich freuen, weil die müssen das ja nicht mehr selber sammeln. Und der Herr von der Verkehrsbehörde da hat mir auch gesagt, ja, haben wir alles erfasst mit dem Verkehr, haben wir extensive Prüfungen gemacht. Ja, das war mit dem Klemmbrett mal zu Stoßzeiten irgendwo hingestellt. Da geht es einen anderen Weg. Und solche Projekte finde ich mega geil, um einfach mal dieses Konzept zu erklären. Also für Leute, die das vielleicht nicht ganz verstehen, was habe ich eigentlich von der öffentlichen Schnittstelle? Warum sollte ich diesen ganzen Aufwand machen? Das ist vielleicht eine Idee. Wir waren jetzt schon beim ersten Datenprojekt, kommt direkt das zweite hinterher. Parklet-System in Gießen. Ihr seht da oben rechts, da ist so ein Schild. Das ist unser Parklet-System. Ne, sind überall in der Stadt verteilt, da steht mal, ja, Selterstor 30 frei, Neustädter Tor 800 frei oder so. Tolle Sache, erstmal nicht so schlecht. Wir haben dafür auch eine Webseite. Wenn man Parken und Gießen eingibt, dann findet man diese Webseite. Ja, ich habe es gerade eben schon angemerkt. Wir hatten den Verkehrsversuch in Gießen, viel Verkehr, da ging es auch um Parkplätze. Ich war der Meinung, dass wir genug Parkplätze haben. Und das sieht man, wenn man einfach mal guckt, das ist mal Gießen. Diese Sachen hier unten, diese Kringelchen da drum, das sind die Parkhäuser, die an das Parklet-System in Gießen angeschlossen sind und vernünftige Daten liefern. Das sind die Parkhäuser, die angeschlossen sind. Und das sind noch nicht mal alle Parkmöglichkeiten, die wir in der Stadt haben. Ich bin jetzt kein Experte, was Stadtplanung angeht. Aber ich würde mal schwerstens davon ausgehen, wenn wir keine Daten haben, wie viele Parkplätze wir eigentlich haben oder wie die zur Verfügung stehen, dann können wir auch irgendwie das ganze Planerische, wie bauen wir da jetzt irgendwelche Sachen, können wir auch ein bisschen sein lassen. Ne? Weil der Platz ist ja da und Autos nehmen verdammt viel Platz in so einer Stadt weg. Da gibt es bestimmt einen Weg, das zu optimieren. Ich habe dann das Parkleitsystem ausgelesen. Das ist natürlich auch nicht immer aktuell. Das, ne, 26.07. Wir haben jetzt den 15.08. oder so. Und ich habe dann diese Daten einfach mal gepasst. Auf GitHub gibt es ein Projekt, das einfach das Ding passt. Und da sieht man so ein paar interessante Sachen. Zum Beispiel, dass Karstadt immer nur am Wochenende voll ist. Oder dass einige Parkhäuser gar keine Daten liefern. Oder dass einige Parkhäuser ein zweites Parkdeck haben, was man dazu stellt. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt viele Kommunen, viele Städte, die stellen Daten bereit, aber vielleicht nicht immer im besten Format. Und da gibt es bestimmt die eine oder andere findige Person hier, die das mal parsen kann. So HTML kann man ja einfach parsen und dann irgendwie als Datensatz bereitstellen und dann mal gucken, was man daraus macht. Und selbst wenn da erstmal nichts Konkretes bei rauskommt, auch mit diesem Projekt habe ich diversen Leuten schon erklärt, was ich mir vorstelle. Was man sich zum Beispiel vorstellen kann, ist, viele von uns, zumindest die, die Auto fahren, fahren ja wahrscheinlich mit Navi und wahrscheinlich mit einer App. Und das wäre jetzt ziemlich praktisch, wenn in dieser App die Stammdaten eines Parkhauses direkt drinstehen. Und vielleicht die App auch weiß, hey, mein Auto, ich habe gerade so einen dicken Bulli, der ist über 1,90 groß. Ich zeige dir die Parkhäuser mit 1,90 gar nicht erst an, sondern die, die höher sind. Und dann kann man ja anfangen, das da reinzubringen und dann müssen wir nicht mehr ständig in irgendwelchen Wahlprogrammen darüber reden, oh, der Parksuchverkehr geht außer Hand, oh, wir müssen irgendwas machen. Dann, ja, das ist eine Möglichkeit. Um das den Leuten zu erklären, holt euch die Daten. Ich habe dann nochmal gefragt, einfach mal angeschrieben. Das ist auch sehr interessant, das kann man auch mal machen. Einfach mal die Stadt fragen, so hey, ich habe da gesehen, ihr habt da so Daten. Warum fehlen denn hier welche? Warum sind die unvollständig? Ja? Da kommen einige interessante Sachen bei raus. Manchmal wissen die das nicht besser. Manchmal sagen sie einfach, ja, können wir auch nichts machen. Aber ich finde solche Informationen sehr wichtig, weil politisch gesehen nach vorne, wenn ich, das ist jetzt meine Meinung, mir überlege, wie ich in Zukunft Parken in Gießen haben will, dann am besten datengetrieben. Und das kriegt man halt nicht hin, indem man einfach nur meckert und sagt, die sind alle so doof in der Verwaltung, die können alle eh nichts, sondern indem ich da hingehe und sage, hey, guck mal, ich habe da übrigens was gebaut, können wir da vielleicht in die Richtung gehen. Ich weiß nicht genau, was es bringt, aber zumindest ist diese Idee schon mal im Kopf gepflanzt. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ist ja eine IT-Konferenz, ist ja schön, aber Martin, bei mir, wir haben keine Leerstände, wir haben kein Nextbike, wir haben kein Problem mit Parken. Was gibt's denn dann? Was kann ich denn sonst noch so machen? Wir haben in Gießen den Klingelbach. Ihr seht hoffentlich dieses rote Kästchen da um diese kleine Grünfläche. Da gibt es einen Bebauungsplan zu. Das soll bebaut werden. Und ihr seht, das ist da so in einer grünen Schneise. Das ist nämlich an einer Frischluftschneise in Gießen. Davon haben wir 6 Stück. Die sind dafür da, dass einfach frische Luft von außen in die Stadt strömt und die alte abtransportiert. Also eine sehr, sehr wichtige Funktion. Wir haben ja auch gemerkt, es wird ja nicht gerade kühler. Also das, ich denke mal, die Frischluftschneise wird noch wichtiger. Ich bin kein Experte, was das angeht. Allerdings gibt es ein Ehepaar. Die sind Anwohner. Die haben sich hingesetzt, haben das mal ein bisschen recherchiert. Die sind nach einer Stadtparlamentssitzung ins Parlament gegangen und haben angefangen, mit den Leuten zu reden. Wo ist da jetzt Schreibtischaktivismus? Die haben einfach recherchiert. Die konnten auf viele Fragen antworten. Und all das, was ich euch gerade eben erzählt habe, kam von denen. Habe ich mal ein bisschen selber geguckt und festgestellt, ja, Anwohner sind ja immer schwierig, weil Anwohner haben immer ein eigenes Interesse. Aber das Interesse, was sie vertreten darüber hinaus, finde ich vertretenswert, dass man sagt, das ist intaktes Naturland an einem sehr wichtigen Ort in Gießen, an dieser Frischluftschneise. Das ist vielleicht nicht die beste Idee, wenn wir da jetzt dieses Naturland roden und einfach irgendwelche Einfamilienhäuser hinsetzen. Und dann können wir vielleicht noch einen Bogen wieder zum Anfang machen. Wir haben ja über Leerstände geredet. Ja, vielleicht gibt es ja so eine Webseite, wo diese Leerstände kartografiert sind, dass man vielleicht ein paar Leuten in der Stadt sagen kann, so, ja, wäre es nicht eine bessere Idee, wenn wir die Sachen, die wir schon haben, mal nutzen? Eine mögliche Idee ist ja da auch zu sagen, gut, wir nehmen einfach mal alle Baulücken, die wir so haben, oder alle Parkplätze, wo man sagt, ey, ganz ehrlich, stock doch einfach da drauf auf. Oder so ein Aldi oder so, das sind ja meistens nur ein Stockwerk hoch. Alles Möglichkeiten. Und ich sehe langsam, wie für mich aus den letzten 2 Jahren diese ganzen Projekte so ein bisschen zusammenwachsen. Genau, worum es hier geht beim Klingelbach bebauen, ich habe das mal hier ein bisschen verblurrt, aber das Ehepaar hat sich eingesetzt dafür, ist ins Parlament gegangen mit Vorwissen. Und die konnten antworten. Und ich glaube, ein nächster Schritt könnte sein, dass man die Infos, die da rausgegraben haben, als so ein Positionspapier einfach raushaut. Ich habe vorhin gesagt, einfach machen, ne? Habe ich noch nicht gemacht, habe die noch nicht gemacht, aber ist ja eine Idee, weil das kann man dann wieder Leuten geben, wenn es darum geht, beispielsweise Unterschriften zu sammeln oder ne, mal zur Stadt zu gehen, zu sagen, hey, wir haben da was dagegen. Da ist man nämlich vorbereitet. Ja, ein bisschen Theorie habe ich auch noch für euch. Das ist alles aus meinem Kopf entstanden. Das ist meine Beobachtung aus der Kommunalpolitik. Wir haben immer so eine Kette an Entscheidungen. Es fängt irgendwo an, da gibt es so einzelne Leute, die haben Interesse und dann bilden die Gruppen und dann geht das irgendwie weiter und dann kommt das vielleicht mal in die Presse. Auch da, man kann einfach mal die Presse anschreiben. Man kann einfach mal sagen, hey, wir finden das irgendwie kacke. Die kommunale Presse ist nämlich chronisch unterfinanziert, die haben zu wenig Journalisten und es wird massivst zusammengeführt. Wir haben in Gießen eine 2 Stadtzeitungen und die bespielen quasi den gesamten Großraum Gießen und die sind dankbar und drucken teilweise einfach Sachen ab, die man denen schickt. Das ist ja für die eigene Sache durchaus manchmal sehr praktisch. Worum es mir hier geht, ist eigentlich in meinem Kopf, mein Modell, was ich habe, ist, ich will immer da zu diesen Entscheidern. Ich will den Leuten am anderen Ende das Leben so leicht wie möglich machen, dass die sagen, das ist eine geile Idee, das machen wir jetzt. Und wie das funktioniert ist, wenn ich mir klar mache, dass gerade auf kommunaler Ebene das einfach nur Menschen sind. Ne, die haben Interessen, die haben Hobbys, die haben eine Familie, die sitzen in irgendwelchen Ausschüssen. Da gehen 20 Sachen durch, die müssen abgestimmt werden und sonst was. Das kann man sich alles gar nicht durchlesen, weil solche Berge Papier existieren. Wenn ihr zu diesen Leuten geht und ihr habt so ein Projekt, und die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, nicht so konfrontativ sein. ne, fragt die vielleicht mal so, unter welchen Gesichtspunkten wären sie bereit, ne, mal so ein bisschen in eure Richtung zu denken. Das schiebt eure Sache extrem nach vorne. Die haben nämlich meistens keine Ahnung von dem, was ihr wollt. Also da muss man so einen Modus wie Wendy finden. Und alles, was ich euch bis jetzt gezeigt habe, mal so eine Social-Media-Aktion, bisschen was mit Design machen oder Wikipedia-Eintrag oder einen Blogbeitrag schreiben, das hilft. Und an der Stelle noch, das habe ich jetzt hier nicht aufgezeigt, aber bei der Nextbike-Geschichte, da gibt es einen Standard für. Das ist die irgendwas Data Specification, haben die in ihrem Vortrag da drin. Und die beiden von vorhin, die diesen Verkehrswende-Vortrag hatten, haben einfach eine Mail geschickt an alle Kommunen raus und haben gesagt, hey, diese Mobilität, diese Scooter und Leihfahrräder kommen. Es gibt da einen Datenstandard für, wo ihr als Kommune bestimmen könnt, wo man das parken darf. Also ihr habt da ein bisschen Kontrolle. Nutzt das doch bitte. Das war jetzt nicht so von Erfolg gekrönt. Ich kann mir auch vorstellen, warum. Wenn halt eine kleine Personengruppe von 2 Leuten an alle Kommunen in Deutschland schreibt, ist da vielleicht nicht genug Druck hinter. Wenn man aber selber anfängt und man sagt, hey, ich bin hier vor Ort und ich weiß, da gibt es einen Datenstandard oder da gibt es irgendein Projekt, da gibt es eine Applikation, die vielleicht unser Problem löst. Setzt den das mal hin. Baut den das mal hin. Geht mal zu so einem Ausschuss hin und redet danach mit den Leuten. Die wollen euch in der Regel nichts Böses. Die haben eigentlich auch schon ihre Meinung gemacht, aber es hilft, diesen Leuten einfach mal neue Denkansätze zu geben, weil die sehr stark irgendwann so im Trott drin sind. Ausschuss, Fraktionssitzung, dann bestimmen die irgendwas im Parlament, dann ist das Jahr vorbei und auf einmal ist die nächste Kommunalwahl. Ich komme langsam zum Abschluss. Presse. Habe ich gerade eben schon gesagt. Ich habe das noch nicht ausprobiert selber, aber ich habe es gehört. Um Gießen gibt es einige Dörfer. Und da gibt es ja auch manchmal so Debatten, ob eine Buslinie gekappt wird oder nicht oder weitergeführt oder ne, wie lange. Bei solchen Veranstaltungen sitzen in der Regel Leute, die doppelt so alt sind wie ich. Die haben Zeit, die haben die nötige Ruhe. Das ist sehr toll, wenn dann einfach mal junge Leute hingehen und die schreiben sich eine Pressemitteilung oder so ihre Gedanken einfach mal vor, tauchen da auf, sagen, hey, liebe Leute, ich finde das ganz gut, wenn wir diesen Bus bitte behalten, und dann schickt ihr das einfach in die Presse. Die Chancen sind sehr hoch, dass die Presse das einfach abdruckt oder zumindest dann in ihrer Debatte mit einfließen lässt. Das ist ein sehr leichter Weg, um seine eigenen Punkte mal irgendwie lokal zu platzieren. Das kann man auch für alles Mögliche machen, zu Themen, Veranstaltungen, weiß der Kuckuck was. Ich sehe gerade, ich habe einen Tippfehler. Genau. Man kann sich ein bisschen zur Pressearbeit informieren. Man kann auch mit der Presse reden. Da gibt es so Stufen, die heißen U1, U2 und U3. Das sind einfach Abstufungen, wo man sagt, ich habe hier Informationen, die will ich öffentlich haben. Und U2 und U3 sind ein bisschen zurückgezogener. Also zum Beispiel U3 ist das klassische Hintergrundgespräch. Kann man auch mal hinschreiben und sagen so, hey, liebe Leute, ich bin der und der. Ich würde euch dazu gerne mal ein bisschen was erzählen. Aber das darf nicht öffentlich werden, also nicht mit meinem Namen. Das ist auch eine Möglichkeit, die man nutzen kann, um die Leute, die da sitzen, die Entscheider oder die Presseleute, mal ein bisschen zu updaten, was man machen könnte. Das ist ein Weg. Und als Tipp, das überlege ich mir, wenn ich meistens irgendwo hingehe, stellt euch einfach vor, da kommt irgendjemand hin, hält euch ein Mikro hin und ihr müsst jetzt irgendwie einen Satz sagen und die Nachricht muss halt rüberkommen. Hilft meiner Meinung nach. So, wir sind am Abschluss angekommen. Was du tun kannst, so was ihr tun könnt. Worum es mir hier geht, ist einfach machen. Wenn ihr bei euch vor Ort irgendeine Sache habt und ihr sagt, ey, da ist irgendeine Bürgerinitiative, die hat ein Thema, was mich sehr interessiert. Die will irgendwie Naturland beschützen oder die will hier was ausbauen, Bahnhaltepunkt, ne? Unterstützt die. Guckt euch das vielleicht an, vielleicht merkt ihr, die haben gar keinen Webauftritt. Geht mal an die ran, geht mal zu deren Treffen und sagt so, braucht ihr das vielleicht? Ich habe da mal was vorbereitet. Ne? Design, Flyer, Sharepics, was auch immer. Ihr werdet vielleicht ein bisschen Ablehnung erfahren, aber dann habt ihr es wenigstens probiert. Und meine Erfahrung ist, die lieben das. Weil denen zeigt das auch, hey, da sind noch mehr Leute, die interessieren sich für unsere Sache. Also das ist so ein, ne, da geht's halt los. Wenn ihr IT könnt, ich denke, das sind einige hier, ihr könnt hosten. Ihr könnt Sachen, Applikationen, die es irgendwie gibt, zieht die einfach mal hoch. Stellt die einfach bereit. Hört auf zu fragen, oh, wäre das eine gute Idee? Macht's einfach mal. Sollen die ablehnen und im besten Fall lernen die dann was und sagen, oh, das ist eigentlich mega cool. Gibt's da noch mehr? Na, da kann man dann auch ein bisschen Momentum aufbauen. Programmieren, Es gibt den riesigen GitHub-Friedhof, da sind ich weiß nicht wie viele Millionen Projekte. Da findet man manchmal echt geile Sachen. Ich habe vorhin einen Vortrag gehört, gerade eben, über Dave, über diese, wie man Verkehr richtig erfasst mit Open-Source-Kram. Werde ich mir mal anschauen und vielleicht mal für das eine oder andere private Projekt benutzen. Aber das kann nicht nur ich, das könnt ihr ja auch. Und dafür muss ich nicht auf die Straße gehen, sondern es reicht mein Laptop. Wenn euch ein Thema interessiert, recherchiert gerne, ne? Schreibt Wikipedia-Einträge. Meiner Meinung nach ist so ein Blog auch ein bisschen unterschätzt, weil es hilft, Informationen öffentlich zugänglich zu haben. Einfach zu sagen, hey, ich habe da mal was zusammengeschrieben, lest mir das mal durch, tut mir einen Gefallen, gebt mir Rückmeldung. Aber das sind so die groben Ideen. Und dann gibt es noch tausend Sachen mehr, die man machen kann. Mein Appell ist einfach an euch, macht's einfach und guckt mal, wie weit ihr kommt. Damit sind wir bei den Quellen angelangt. Und ich hoffe, ich habe euch nicht totgelabert.
Danke, Martin, für den motivierenden Vortrag. Ich fand das sehr witzig, weil ich habe mich eben spontan entschieden, einfach mal Moderator zu machen. Also das habe ich vorher nie gemacht.
Einfach machen, ja.
Einfach machen, also auch danke für die Motivation. Und erste Frage da vorne, ich gebe mal direkt weiter.
Wir haben uns doch vorhin schon gesehen.
Also in der Tat hat sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören, auch die Inhalte davon abgesehen. Wie viele Stunden pro Woche verbrauchst du eigentlich, um diesen Schreibtischaktivismus hinzukriegen?
Momentan ein bisschen weniger ist so eine Stunde pro Woche. Also es läuft halt irgendwann selber, das ist das Schöne, weil wir haben ja zum Beispiel beim Design die ganzen Templates. Viele Sachen, die wir machen, kann ich jetzt einfach auslagern. Kann sagen, hier Max, mach mal bitte und dann macht er das und dann habe ich wieder Zeit.
Genau, gar nicht mal eine Frage, eher ein Tipp in Richtung, wie man die Daten veröffentlichen kann.
Ja.
Da hatte ich mal bei der Uni in Gent in Belgien, da gibt es ein Lab von Peter Kolpert, die sich ganz viel mit Linked Open Data beschäftigen und die ganze Region Flandern, da ist auch sehr, sehr weit in diesem ganzen öffentliche Daten so zu publizieren, von daher.
Du musst mir den Namen nochmal sagen.
Peter Kolpert. Und da gibt es auch ein Event, ich glaube, das sind ein paar Wochen wieder, Trust Flows oder Trust Triggers heißt das.
Okay.
Und da ist Gent echt weit und die bringen das auch in verschiedene deutsche Städte jetzt nach und nach, also das ist ein spannender Ansatzpunkt.
Okay, vielen Dank.
Sehr praktisch. Ja. Also ich glaube, es passieren ja Dinge dort, wo Menschen zusammenkommen und da wäre für mich die Frage, deiner Erfahrung nach, wie findet man die Leute bei sich lokal, die Dinge machen wollen und so und wo man vielleicht helfen könnte mit seinem Skillset?
Ja, sehr gute Frage. Ich muss gestehen, bei mir ist das ja so ein bisschen gekommen, du hängst in der einen Gruppe, dann hängst in der anderen, dann kriegst du es irgendwie mit. Wir haben in Gießen ein Ort, der heißt Prototyp oder Anschlussverwendung, ist einfach so ein offenes Wohnzimmer quasi, da finden häufiger Veranstaltungen statt. Irgendwie gibt es auch in vielen Städten, also es gibt einen Instagram-Account bei uns, der heißt Linkes Leben Gießen, gibt es auch in Marburg, da kann man einfach mal durchgucken, die haben auch eine Telegram-Gruppe und die veröffentlichen meistens so, hey, wir treffen uns und machen solche Sachen. Wenn ihr außerhalb einer Studiestadt seid, dann kommt das tatsächlich mehr über die Zeitung. Also dann hast du irgendwie die Bürgerinitiative XY ist für dieses Thema und dann steht ein Name dabei. Probier diese Person zu finden. Die announcen das dann auch meistens in der Zeitung, sagen, hey, wir treffen uns da. Es gibt eine Veranstaltung, es gibt da irgendein Treffen. Und da einfach mal hingehen, mit den Leuten quatschen. Das ist so, ja, der Stadt- und der Landweg.
Noch weitere Fragen?
Das soll doch gestreamt werden.
Noch ja. Also eine Anmerkung kurz vielleicht zu dem Thema, wie finde ich Leute, weil das Problem ist, wenn man keine Bürgerinitiative vor Ort hat, die das macht, was man selber machen will, Nach meiner Erfahrung hat das ganz gut funktioniert, sich im eigenen Freundeskreis umzuhören, ja. Weil meist ticken die ja ähnlich wie man selbst und wenn man sagt, pass auf, ich will da was in die Richtung machen, ja. Und die haben auch wieder Freunde und schwuppdiwupp, also bei uns war das so, wir hatten auf einmal 20 Leute im Wohnzimmer sitzen und wussten nicht so richtig, wie uns geschehen ist. Also ja, auch da einfach mal machen, gucken, was passiert und wird sich schon einen Weg finden, wie sich das ja. weiterentwickeln lässt.
Hier vorne nochmal.
Ja, natürlich.
Sorry, aber ich war echt begeistert von einer und bin begeistert von der Präsentation. Auch das Design selber ist sehr gut. Also man kann die Folien lesen. PowerPoint.
Danke.
Bitte, gibt's sie dann irgendwann mal zum Nachgucken?
Ja.
Bitte, bitte.
Bitte? Ja, okay, dann packe ich die mal auf mein GitHub oder so. Kann man das über die FrostCon irgendwie machen, oder? Nur das Video oder auch die? Okay, ja, mache ich.
Noch?
Gerne.
Noch weitere Fragen, Quengeleien oder Lob?
Da hinten ist noch eine.
Kann natürlich auch gerade in der Kommunalpolitik seine Parteien ansprechen, mal zu einer Fraktionssitzung oder so die Leute anschreiben oder selber in die Partei gehen ja. und sagen, okay, welche passt am besten zu mir und selber dann da mitgehen, weil die haben ja auch sachkundige Bürger, also nicht das als parallel sehen, sondern einfach sich dann in der Lokalpolitik engagieren. Auch das ist eine Möglichkeit, um was zu bewegen, dann lokal.
Kann ich dazu kurz was sagen? Ich bin ja auch in einer Partei. Meine Beobachtung ist, das ist immer so ein bisschen zu Papier auf Parlamentssachen fokussiert. Also dieses wirkliche Machen und Leute ranholen und dieses Ideen generieren, das passiert eigentlich von außerhalb und schwappt dann da rein. Aber der Hinweis ist definitiv gut, weil die Impulse kann ich dann einfach mitnehmen zum nächsten Stammtisch.
Von mir vielleicht auch nochmal zwei Kommentare. Zum einen nämlich, dass auch gerade bei Parteien das Problem besteht, dass sie irgendwann einfach von der Macht weg sind. Okay, außer vielleicht auch in einigen Dörfern, aber die meisten Menschen sind irgendwann von der Macht weg und dann hat man den Einfluss erstmal nicht mehr. Was natürlich auch ein Vorteil, ein Nachteil sein kann, nachdem was man machen will. Und es gibt auch gerade bei aktivistischen Gruppen mal Leute, die in sehr vielen Strukturen drin hängen. Das heißt auch nur, dass sie einmal vielleicht hin und wieder angesprochen werden von Leuten. Und auch da wissen, wenn man einmal an solche Leute rankommt und dann die fragen kann, könnt ihr einfach auch sagen, okay, wenn du dich dafür interessierst, geh vielleicht mal dahin oder sprich mit den Leuten. Auch da gibt es natürlich immer so Fälle, dass man plötzlich in Gruppen drin hängt, von denen man vorher nie gehört hat. Und was ich erlebt habe, ist, dass häufig bei Gruppen auch so wenig Wissen über IT-Strukturen da ist, dass halt eben einfach dann plötzlich das Wissen fehlt. Oh, wie, beispielsweise, ich möchte jetzt Canva nicht mehr nutzen, was mache ich dann? Oder wie erlerne ich einfach Design-Sachen oder ähnliches oder welche Software nutze ich? Gibt es da irgendwelche Tipps, wie man vielleicht einfach da Leute ein bisschen heranführen kann oder Leute mehr dazu motivieren kann, sich um solche Themen zu kümmern?
Also setz dir das vor. Also du hast, wenn es um Design geht, mit Inkscape, bau den was. Ne, wer Inkscape nicht kennt, das ist so ein Grafikprogramm. Bau den das als Template und sag so, hey, wir machen mal einen kleinen Workshop, bring mal einen Laptop mit. Weiß nicht, von 10 Leuten, die da sind, werden das vielleicht ein, zwei Leute übernehmen. Aber das ist ja immer schon besser. Und ich wiederhole mich dann eigentlich. Mach's einfach, zeig denen das. Die müssen es halt annehmen. Die können immer noch Nein sagen. Ja, also vor YouTube-Videos setzen und ja, informier dich selber, klappt in der Regel nicht. Das musst du schon selber machen. Ja.
Noch weitere Anmerkungen, Inspiration?
Wer hat denn jetzt Bock, was zu tun? Wunderbar!
Das geht jetzt in einer ganz komischen Richtung.
Ja. Das wird durch, ne?
Ja, dann danke nochmal.